Ja, herzlichen Dank für diesen Überblick. Sie haben auch schon die Präsident oder die Halbzeitbilanz angesprochen. Sie haben ja zwar im Januar 2025 den Vorsitz übernommen von Ungarn und haben, wie gesagt, ganz am Ende auch schon ganz kleine Bilanz gezogen. Die war jetzt relativ breit in der Antwort. Ich habe auch gelesen, dass ein formuliertes Ziel eben ist, so wörtlich die breite Öffentlichkeit in den Dialog sowie die nächsten Generationen in die Debatte über die EU einzubeziehen. Ist Ihnen das gelungen? Also die Bevölkerung auch in die Debatte bei den Punkten, die Sie eben genannt haben, einzubeziehen. Was ist da Ihre Bilanz zur Halbzeit der EU?
Das ist nicht so, dass es uns gelungen ist, aber unter Druck der Ereignisse ist Sicherheit heute ein der Hauptthemen in all unseren Ländern. Wir sollen also diese Debatte eher steuern und die Argumente geben, warum wir heute Europa auf diese neue Schiene setzen müssen. Und es hört sich vielleicht von einem Polen merkwürdig, wenn wir sagen, wir brauchen eine fähige Rüstungsindustrie in Deutschland. Ja, das ist auch für uns alle so wichtig, wegen der Kapazität der deutschen Wirtschaft und wegen der Größe der deutschen Wirtschaft. Das müssen wir auch bei uns erklären. Das ist nicht so, dass in Polen und in anderen Ländern so ein Argument ohne Nachfragen ankommt, aber dies müssen wir erklären. Wir sehen auch, wie groß die Bedrohungen sind in jedem von unseren Ländern wegen hybriden Angriffe, Beeinflussung von Wahlen, von verschiedenen demokratischen Prozeduren. Es ist schon nachgewiesen, inwieweit bei Brexit auch die Argumente von außerhalb Europa und außerhalb Großbritannien engagiert wurden. Wir haben in den letzten Wochen auch die Entwicklung in Rumänien gesehen, inwieweit da durch verschiedene Mechanismen die öffentliche Meinung beeinflusst wurde. Das sind die Gefahren, die unsere Mitbürger jeden Tag sehen. Also diese Debatte zur Sicherheit ist eine Debatte, die wir jeden Tag sehen. Schauen Sie jeden Tag deutsches Fernsehen oder wenn man die deutschen Zeitungen liest, da sieht man schon, dass wir nicht in einer friedlichen Zeit leben.
Minister Beißinger. Ja, wir erleben ja seit dem Amtsantritt von Donald Trump seit Mitte Januar und der Ankündigung, dass sich die EU bzw. die NATO nicht mehr allein auf die USA als Schutzschirm verlassen kann. Wir haben es eben gehört. Eine mittlerweile sehr angeheizte Diskussion über höhere Militärausgaben, Sondertöpfe und finanzielle Umschichtungen. Sie kommen jetzt gerade frisch aus Berlin und da muss ich Sie mal fragen. Also ich habe jetzt gehört, dass sozusagen Bundestag das Finanzpaket durch ist, die höchste Aufnahme von Schulden sozusagen seit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Im Bundesrat muss das Ganze noch durch. Wir wissen, dass es auch große Diskussionen innerhalb von Bayern gibt, mit den Freien Wählern und der CSU. Da herrscht Einigkeit. Können wir sicher sein, dass am Freitag Bayern geschlossen für das Paket stimmt?
Ja.
Ja, okay, gut. Ja. Da sind Sie also sehr optimistisch, das ist fein. Dann gehe ich mal weiter hier. Realistisch? Realistisch, sehr gut.
Realistisch.
Ja, danke schön. Herr Botschafter, Sie haben eben auch schon angesprochen, die hybride Kriegsführung. Das ist ein Punkt, der uns sehr beschäftigt. Also vor allem auch wir, die einfach tagtäglich Informationen konsumieren. Denn wir wissen, Krieg wird heutzutage nicht mehr sichtbar geführt, wie das zum Ersten und Zweiten Weltkrieg war, sondern zunehmend im Netz. Hybride Kriegsführung heißt das. Es ist versteckt vor der Öffentlichkeit und passiert eben sehr oft unbemerkt. Ganze Armeen von Social Bots werden eben zum Einsatz gebracht. Sie haben auch eben einige Beispiele genannt, Fake Accounts erstellt. Ja, ein Beispiel, das Sie mir sicherlich beantworten können, aber vielleicht hier auch ans Publikum. Ein Pferd, auf dem ein Mann im Trachtenhemd sitzt und mit ausgebreiteten Armen über die Felder reitet. Von wem spreche ich? Ja? Auch, aber ein anderer, der sich an Putin orientiert hat. Ich sage es deswegen, weil es eben millionenfach gesehen wurde. Es war, Herr Beißlinger,
Nein, ich war es nicht.
Ergänzung, es geht um, er ritt über rumänische Felder. Dann wissen wir, wer es ist. Es geht eben um ein Wahlkampfvideo des Rechtspopulisten und Präsidentenbewerbers Calin Georgescu, wie Sie richtig gesagt haben. Und er soll natürlich dadurch auch an Putin erinnern. Das ist die Geschichte dabei. Wo spielt das Ganze sich ab? Es spielt sich in TikTok ab. So, wir kennen uns alle mit TikTok oder viele wahrscheinlich nicht so richtig aus. Aber man muss überlegen, dass Georgescu nur ein paar hunderttausend TikTok-Follower hatte. Aber dieser Wahlkampf-Clip unmittelbar vor der Wahl gut 53 Millionen Mal gesehen wurde. 53 Millionen Mal. Die Geschichte dabei, Sie wissen es alle, Georgescu hat gewonnen die Wahl mit 23% der Stimmen. Aber er hat verheimlicht, dass entsprechende Influencer, auch menschliche Influencer, also nicht nur Social Bots, maschinell, sondern menschliche Influencer, 80 Euro bekommen haben. Sprich, er hat Wahlkampfunterstützung bekommen, deswegen wurde die Wahl annulliert. Entscheidend ist, dass eben KI-gesteuerte Mechanismen massiv eingesetzt wurden. Und wir sehen, auch jetzt finden wieder große Demonstrationen in Rumänien statt, obwohl das Ganze sozusagen klar gemacht wurde. Aber er hat immer, anscheinend hat ihn das nicht geschadet. Kurzum, die Frage an Sie. Bekommen Sie in Ihrer Botschaft auch Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die einfach Sorge haben, dass sie nicht mehr glauben wissen, dass sie nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen und einfach Angst haben, falsche Informationen aufzusetzen? Wie schützen Sie Ihre Bürgerinnen und Bürger und wie schützen Sie sich selbst auch vor falschen Informationen?
Ein Thema für einen Vortrag. Das ist nicht etwas, was wir in ein, zwei Sätzen beantworten können. Was wir aber sehen und was wir wissen, die sich damit befassen. Fast 50% von den Austauschen auf TikTok wird von Boten gemacht. Und dadurch, also diese künstlichen Adresse, die gewollten Informationen an die erste Stelle bringen. Und vor allem in den Ländern, wo es ein geringes Vertrauen für die offiziellen Nachrichten, das ist wohl sehr weit verbreitet in allen postkommunistischen Ländern. Man vertraute der kommunistischen Propaganda nicht und jetzt symmetrisch vertraut man den öffentlichen Nachrichten, dem, was in sogenannten Mainstream steht, nicht. Und deswegen vertraut man mehr den Nachrichten, die auf sozialen Netzen vorkommen, denn die zeigen Alternative und für viele Menschen ist es mehr anziehend und entspricht eher der Einstellung der sehr geringeren Vertrauen zu öffentlichen Medien. Und die suchen alternative Informationen. Und das ist dramatisch in diesem Umgang mit den Medien, mit den sozialen Netzen. Wenn man auch die deutsche politische Szene analysiert, findet man bei vielen, die die deutsche politische Landschaft analysieren, auch dieselbe Hinweise zu den Unterschieden zwischen den ehemaligen DDR-Ländern und den westlichen Ländern. In der DDR, damaligen DDR, liest man keine Zeitungen. Also das sind meistens die Informationen, die aus sozialen Netzen bezogen werden. In den alten Bundesländern liest man noch die Zeitungen und hat man diese Stunde für Tagesschau oder etwas, so sind wie die heiligen Stunden. Da bezieht man auch die Informationen über die Welt. Wir sind heute in einer Situation, dass wir eine Welt haben, aber leben in verschiedenen.
Genau, und die Frage war ja auch ein bisschen danach, wie schützen Sie Ihre Bürgerinnen und Bürger? Wie klären Sie die auf? Was machen Sie persönlich als Botschafter, beziehungsweise auch Sie persönlich als Privatperson?
So viel wie möglich auch in öffentlichen Veranstaltungen zu werden und mit den Menschen zu sprechen, die Meinungen zu konfrontieren. Es ist immer schwierig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die andere Meinung sind. Es ist einfacher, mit den Gleichgesinnten zu sprechen. Also das ist für mich immer ein Anliegen, mit denen zu sprechen, die andere Meinung sind. Denn das bereichert uns. Aber es gibt keine goldene Regel, wie man mit ihm umgeht, aber versuchen auch mit den Kindern, mit den Freunden, denen zu sagen, also geh und prüfe diese Nachrichten, die kommen. Also versuche auch 3, 4, 5 Quellen diese Nachricht zu überprüfen. Am besten in verschiedenen Sprachen, wenn Sie die Möglichkeit haben, also dieselbe Nachricht auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch zu vergleichen. Und da sieht man schon ein bisschen mehr von dem, was der Realität entspricht und was ausgedacht wird und uns als eine falsche Nachricht dargeboten wird.
Dann gebe ich es gerade mal weiter an Herrn Beißinger. In Europa ist das natürlich auch ein Riesenproblem. Wir haben auch europäische Gesetzgebung, den Digital Services Act, der auch die Bürgerinnen und Bürger schützt vor Falschinformationen und vor Missinformationen, vor Hass und Verunglimpfungen. Aber jetzt nochmal auch bezogen auf Social Bots und hybride Kriegsführung gibt es ja auch von dem Auswärtigen Amt die Zusammenarbeit mit der NATO in Bezug auf beispielsweise oder Erklärung von Falschinformationen, diese sozusagen entlarven. EU versus Desinfo ist speziell eine Seite. Haben Sie noch Beispiele aus Bayern, wie Sie da vorgehen in Ihrem Ministerium oder auch in Zusammenarbeit mit Europa, um entsprechend zu gucken, dass Informationen, ich sage das, weil es einfach so zentral ist, weil es die Wahlen beeinflusst, es beeinflusst unser Denken und es beeinflusst und erschüttert die Demokratie. Welche Maßnahmen treffen Sie im Bayerischen Ministerium, im Europaministerium sozusagen, auch in Verbund mit der Ebene, supranationalen Ebene, um die Bürgerinnen und Bürger vor Desinformation zu schützen?
Das ist ein großes Thema, das ich so beiläufig ansprechen darf. Und Ihre Frage war ursprünglich, ob sich denn Menschen an uns wenden, die Angst haben vor Desinformation. Nein, natürlich nicht. Wie sollten sie? Die wenden sich vielleicht an uns und machen uns Vorwürfe, weil sie desinformiert sind. Aber wenn die Menschen mal in ihrer Blase sind, kommen sie ja nicht zu uns und sagen, wie kann ich mich denn reell informieren? Ich glaube, ich bin einer Falschinformation aufgesessen. Das wird so nicht passieren. Und deshalb ist auch das natürlich ein relativ stumpfes Schwert, die Aufklärung vor Falschinformation, dass es geahndet wird, wenn es wissentlich, willentlich in Umlauf gebracht wird, ist eine Sache. Aber es wählt ja kaum jemand, der sich in einer solchen Blase befindet, die Seite der NATO an, um sich vor Falschinformationen zu schützen. Ich meine, dann wird die ganze Verschwörungstheorie ja nie funktionieren, weil in dem Moment heißt es ja, so klar, ist ja auch gesteuert von den Mächtigen. Trump, sein ganzer Wahlkampf ist darauf aufgebaut, dass man denen da oben sozusagen nicht glauben kann. Also von daher ist das zweiseitig. Und das Thema ist natürlich, wie der Botschafter auch sagt, Aufklärung, wo wir sind, zu reden mit den Menschen. Aber wie viel erreichen wir denn da? Und wie viel erreicht man über TikTok, über Bots, über sonstige Blasen? Also es ist natürlich ein ungleicher Kampf, auch typisch für hybride Kriegsführung, dass man nicht Gleiches mit Gleichem vergelten kann, sozusagen, weil einem das Machtmittel fehlt. Das Mittel der Wahl wäre, ist natürlich, dass auch wir Politiker alle in TikTok sind und versuchen, da aufzuklären. Gerhard, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Asche auf mein Haupt. Ich bin da nicht. Ja, ich bin zwar in Social Media, aber nicht bei TikTok. Das ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht muss man das auch noch aufholen. Bei unserem Ministerium, weil Sie da sagen, wie schützen Sie sich vor Fehlinformationen? Also ich glaube, dass bei uns in der Staatskanzlei Mitarbeiter sind auch da, die Personen so aufgeklärt sind, dass sie sich durchaus selbst schützen können vor Fehlinformationen und natürlich auch wenig Gefahr laufen, in so ein offenes Messer bei jemandem zu laufen, völlig klar. Aber deshalb kann man nicht verhindern, dass jeder in der Bevölkerung auch so einer Fehlinformation aufsitzt. Ist doch auch ganz klar, wenn man weiß, wie algorithmische Verläufe sind, wenn man ein-, zweimal was anwählt, bekommt man nur noch aus dem Bereich Meldungen, Informationen. Und es muss ja noch gar nicht falsch sein. Es kann ja auch sehr einseitig sein, das ganze Thema. Also von daher ist es, glaube ich, ein stumpfes Schwert, das wir da haben zum Teil.
Ja, ich möchte wirklich nochmal ganz kurz darauf abheben, dann wechseln wir das Thema, aber es ist so zentral, weil es gibt jetzt eine aktuelle Studie von dem amerikanischen Medienanalyseunternehmen NewsGuard, ganz aktuell. Und es ist aktuell eben so, dass sozusagen Bots, Chatbots mit KI beeinflusst werden. Und allein 2024 sollen so 3,6 Millionen Artikel in 49 Ländern mit russischer Propaganda die Antworten der Chatbots beeinflusst haben. Das heißt also, wir kennen alle ChatGPT und man sagt so leicht, ja, wir wissen das und wir kennen uns aus, aber ChatGPT ist einfach auch gerade bei den jungen Menschen und bei ihnen auch ein sehr einfaches Suchtool. Also man geht nicht mehr in Google, man macht ChatGPT und jede dritte Antwort, wenn man da Ukraine oder Russland Informationen haben, ist falsch beziehungsweise ist von Russland gesteuert. Und deswegen ist das Problem, ist, man erkennt es eben nicht mehr so einfach. Und KI mit Deepfake ist auch einfach das bloße Auge nicht mehr zu erkennen. Das ist das, was auf uns zurollt in massiven Wellen. Und das ist, glaube ich, noch nicht richtig manchmal so durchgedrungen. Daran auch anschließend die Frage, was sagen Sie zu den Entwicklungen? Brauchen wir auf allen Ebenen nicht doch strengere Verifizierungsprozesse für KI-Unternehmen, um zu verhindern, dass KI-Systeme, die eigentlich zur Wissensverbreitung gedacht sind, nicht zu globalen Multiplikatoren von Desinformation werden? Oder bedeutet das in Ihren Augen noch mehr Bürokratie und Belastung für Unternehmen, gerade auch in Bayern, wo ja auch viele Unternehmen im Bereich der Rüstungsindustrie sitzen?
Das ist die Gretchenfrage, die Sie da stellen. Wir wollen in KI aufholen. Sie haben ChatGPT angesprochen. Ich sage auch DeepSeek in China. Das heißt, sowohl auf US-Seite wie auch auf fernöstlicher Seite sind die sehr weit mit der Technik, mit KI. Wir machen einen AI-Act in Europa. Das heißt, wir sind die Ersten, die die Rahmenbedingungen setzen wollen. Aber die Firmen sagen, ihr reglementiert uns dadurch. Und das, was Sie da sagen, ist ja aus Sicht des Verbrauchers vielleicht sinnvoll. Datenschutz, Schutz der eigenen Interessensgebiete und so weiter ist alles vernünftig. Aber man hemmt natürlich auch die Entwicklung von KI dadurch. Und das ist überhaupt die Gretchenfrage. Wie kriegen wir es hin, sowohl den persönlichen Datenschutz zu gewährleisten und gleichzeitig eine Entwicklung im KI-Bereich, die uns nicht davon ausschließt, am Endeffekt zu haben? Denn Sie glauben ja nicht, dass es besser und sicherer ist, wenn solche Technologien allein in amerikanischer oder chinesischer Hand sind am Schluss. Ohne dass ich die beiden jetzt unmittelbar vergleichen will, aber am liebsten wäre es mir natürlich in europäischer Hand.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage, ein anderes Feld an Botschafter Tombinski. Anfang Oktober letzten Jahres haben Sie eine beeindruckende Rede, wie ich finde, an der Universität Heidelberg gehalten. Da ging es um die Rolle der polnisch-deutschen Zusammenarbeit bei der Neugestaltung der EU. Ich habe mir die durchgelesen und ja, zum Hintergrund vielleicht auch, Polen wird in dem ausgehenden Jahr 4,2% des BIP für Sicherheit und Verteidigung ausgeben und die Ausgaben der folgenden Jahre werden noch darüber liegen. Und Sie sagten in der Rede, es sei besser, heute die richtigen Investitionen zu tätigen, als gezwungen zu sein, im Falle einer direkten Notsituation einige zig Prozent des BIP für die Verteidigung und den Schutz des Landes vor Zerstörung auszugeben. Wir können nicht gleichgültig zusehen, wenn Russland beschließt, mehr als 40% seiner Haushaltsausgaben für die Armee und die Rüstung aufzuwenden. Das resultiert aus bestimmten Absichten und bedeutet keine Vorbereitung auf eine friedliche Koexistenz. Wie sehen Sie diese Aussage im heutigen Licht? Sehen Sie hier auch gerade in Deutschland eine stärkere Verpflichtung, noch viel mehr zu tun? Was würden Sie sich von Deutschland wünschen?
Also Sie zitieren meine Worte von der Rede aus Oktober, aber ich wollte kein Prophet sein. Leider bewahren sich diese Worte, dass wir in dieser Notwendigkeit sind, heute viel mehr für unsere Sicherheit und Verteidigung auszugeben. Die deutsch-polnischen Beziehungen hier, da habe ich auch bei dieser Rede eine andere, vielleicht, wenn ich mich gut an diese Rede erinnere, eine andere Äußerung zu den deutsch-polnischen Beziehungen gefunden. Wir sollen uns nicht mit der Banalität der Normalität befriedigen. Da an beiden Seiten auch wegen der Geschichte, wegen der Verantwortlichkeit vor den künftigen Generationen, müssen wir gemeinsam arbeiten, damit das, was wir erfahren haben, was unsere Eltern oder Großeltern erfahren haben, dass sich das nicht wiederholt. Also diese Lehren müssen wir ziehen und hier zusammen mit Frankreich im Rahmen von dem Weimarer Dreieck, aber auch mit den anderen Ländern, heute auch mit der Ukraine, mit den Partnern aus Großbritannien zusammenarbeiten, dass wir das Errungene in Europa nicht verlieren. Und heute in diese Sphäre der Verteidigung zu investieren, ist auch ein Ansatz, dass wir uns verteidigen sollen, damit wir uns nicht verteidigen dürfen. Das sind die Worte von Friedrich Merz, die er vor einigen Monaten bei einer Konferenz in der Bundeswehrakademie gesagt hat. Ja, das ist jetzt unsere Frage. Also unsere Partner verstehen die Sprache der Stärke. Da müssen wir auch stark sein und müssen wir auch bereit sein, diese Stärke einzusetzen. Und es geht nicht nur um die Investitionen in die Ausrüstung und in Militärmaterial. Es geht auch um die morale Fähigkeit, das zu verteidigen, was wir haben. Also nur eine ganz kurzer Aufschlag auch in die Art und Weise, wie ich das russische Denken analysiere. Seitdem ich als EU-Botschafter in der Ukraine war, bin ich sehr darauf eingestellt, die Worte, die aus Moskau kommen, zu analysieren. Und wenn ich es sehe, dass Russland bereit ist, Risikos zu maximisieren, um etwas zu erreichen, und wir stehen auf der Situation, wir sollen Risikos zu minimieren, um das zu behalten, was wir haben. Wenn wir schon als an einer Verteidigungslinie stehen, da sind wir schon verlieren. Wir haben es völlig vergessen, unsere Werte zu promovieren, unsere Art und Weise zu arbeiten, auch nach außen zu preisen. Wir sind zu bescheiden, um zu sagen, was wir alles in Europa haben.
Ja, ich nehme noch mal kurz Bezug auf diese Rede. Und da sagen Sie auch, dass autoritäre Methoden eine wirksamere Antwort auf die zunehmende Angst vor einer ungewissen Zukunft sind. Und wörtlich, Ihnen zufolge wird die Steuerung von Gesellschaften über die Angst als eine der stärksten, wenn nicht die stärkste menschliche Emotion zu einer immer effektiveren Methode der Machtausübung. Und wenn man das dann vergleicht auch mit einer jüngsten Eurobarometer-Umfragen, haben 3/4 der Menschen Angst beziehungsweise fühlen sich bedroht. Was entgegnen Sie diesen Menschen? Was kann man diesen Menschen uns sagen?
Diese Formulierungen entziehe ich zwei großen Soziologen oder Politologen oder Philosophen, Dominique Moisy aus Frankreich, aber auch Peter Sloterdijk, dem deutschen Philosophen. Der spricht auch von dieser Geopolitik der Angst. Wenn man Angst schürt, werden die Menschen mit Emotionen reagieren und nicht mit Verstand. Und da müssen wir auch als die politischen Verantwortlichen die Mut haben, Verstand einzusetzen und manchmal gegen die Emotionen zu gehen. Und das ist die Verantwortlichkeit unserer Politiker in der Europäischen Union wie auch auf unserer nationalen Ebene, hier das den Leuten zu erklären, was sich dahinter steckt und was die Bedrohungen sind. Natürlich geben die autoritären Politikern oder Regimen eine vielleicht einfachere, aber in meiner Ansicht keine passende Antwort. Die sagen uns, hab keine Angst, wir wissen, wie es zu erledigen wird. Wir wissen es besser als die anderen. Ihr braucht uns euch nicht zu kümmern, wir werden für euch entscheiden. Das ist der Gegensatz zu dem, was wir in Europa brauchen. Und die Deutschen haben schon mit diesem Ansatz eine dramatische Erfahrung gemacht. Ja, als Deutschland auch schon ein der Partner, der von diesen Bedrohungen den anderen unterrichten sollte.
Herr Beißlinger, ich komme auch wie Sie übrigens aus Mannheim, bin dort geboren. Das haben wir eine Gemeinsamkeit. Man hört es auch ein bisschen, man kriegt es nicht ganz weg, den Dialekt, oder man steht ja auch dazu. Aber wir sind natürlich auch geprägt, nehmen an, Sie auch durch die starke deutsch-französische Beziehung. Also bei uns gab es die Jumelage, die Verbindungen, die die Bürger, die dort hingefahren sind, Partnerschaften, Städtepartnerschaften eben und Freundschaften, die sich gebildet haben. Aber die Realität zeigt auch ein bisschen, dass diese deutsch-französische Beziehung hinkt und beziehungsweise hakt, irgendwie stockt. Wäre es möglich, also beziehungsweise man sieht natürlich auch, dass die EU heute mit vielen Staaten zusammenarbeiten muss, Deutschland muss mit vielen Staaten gut auskommen, zusammenarbeiten, könnte sozusagen Polen vielleicht auch sozusagen in diese Lücke ein bisschen reingehen und die deutsch-französische Beziehung ersetzen, aber verstärken und eine wesentlich stärkere Rolle in der Zukunft spielen. Abgesehen davon, dass Söder auch Polen einmal in Bezug auf die NATO als Bollwerk bezeichnet hat, jetzt beim letzten Besuch. Also zeigt, wie wichtig Polen eigentlich für Deutschland ist und für Bayern.
Also um bei Ihrem letzten Punkt anzufangen, wenn wir über eine Bedrohung vom Osten sprechen, ist ja völlig klar, dass Polen unser Bollwerk ist. Es wird uns ja hoffentlich niemand über den Atlantik angreifen, wo Frankreich unser Bollwerk wäre. Einfach zur Geografie, um das einzuordnen. Polen hat natürlich auch in den letzten Jahren wahnsinnig in die Verteidigung investiert. Von daher kann man sie zusätzlich als Bollwerk bezeichnen. Aber ich würde nicht sagen, und das ist nichts gegen Polen, dass man diese deutsch-französische Freundschaft, die vielleicht zu einer Partnerschaft und zu einer Beziehung geworden ist, um es mal so sachlich zu sagen, glaube ich nicht. Ich glaube, wir können die Freundschaft zu Polen ausbauen, müssen aber die Freundschaft zu Frankreich wiederbeleben. Wir sind zu wenig in der Europäischen Union, um zu sagen, auch mit dem kommen wir jetzt nicht mehr so gut klar, wir müssen mit dem anderen wieder klarkommen. Und ich bin auch felsenfest überzeugt, dass unter einer Kanzlerschaft von Friedrich Merz auch diese Freundschaft zu Frankreich wieder neu begründet wird und zu alten Blüten auch wieder heranwächst, zu neuen Blüten, die alte Freundschaft heranwächst, so rum. Deshalb glaube ich aber trotzdem, dass die Partnerschaft zum Osten generell gestärkt werden muss. Und wir haben es vielleicht gelesen in den Sondierungsvereinbaren, Gerhard, Ministerpräsident, hat voll stolz gesagt, bei uns auch in der Fraktion, dass die Verbindungen zu Deutschlands östlichen Nachbarn gestärkt werden soll und dass das zwar bei uns Tschechien ist, aber er hat ganz stolz auch mehrfach Polen erwähnt, dass das ganz wichtig ist, auch da. Da geht es ja häufig nicht nur um Verbindungen, dass wir hier miteinander sitzen und miteinander reden, selbstverständlich, sondern es geht um ganz sachliche Themen wie Straßen, Bahnverbindungen und so weiter. Straßen verbinden im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir können auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU nur stärken, indem wir Freundschaften zu allen Partnern und darüber hinaus neue Handelspartnerschaften nach Übersee, in die Welt hinaus schaffen. Und ich sage so vermessen, ich glaube, die geopolitischen Herausforderungen, die wir zurzeit haben, sind auch große Chancen für solche Partnerschaften.
Herzlichen Dank für diese Worte, die ich völlig teile. Wir nennen das nur als Verösterlichung der europäischen Politik. In dem Sinne, dass man nicht nur mit diesem Blick auf deutsch-französischen Motto bei der europäischen Integration denkt, aber auch andere Partner hat aus dem Ostseeraum wie auch aus dem Süden. Jetzt sehen wir, dass dieser Motto nicht ausreicht, um Europa am Leben und Wirksamkeit zu halten. Und wenn es in diesem Motto auch hakelt, da haben wir Probleme. Da brauchen wir mehrere Motoren jetzt in Europa. Und auch dieser östliche Teil Europa soll auch über Europa mitbestimmen.
Abschließend eine kurze Frage an Sie, bevor ich das Publikum einbeziehen möchte. Der Ausdruck Polen als Bollwerk, mit dem können Sie gut leben? Ist der für Sie positiv oder eher negativ besetzt?
Ist eher negativ. Also da würde ich bevorzugen, wenn wir nicht zum Bollwerk werden und dass wir diese Friedensdividende auch jetzt für andere Zwecke nutzen würden. Aber die Realität ist so, wie ist. Und noch abschließend, um denen hier im Publikum, die das nicht verfolgen, nur mit einem Satz zu summieren, wo die Absichten von Russland sind. Gleb Pawłowski, der war vor 20 Jahren Hauptberater von Putin in seiner ersten Amtszeit zu politischen Fragen. Der hat das trefflich formuliert. Unser Anliegen ist es nicht, dass es im Russland wird, so wie im Westen. Unser Anliegen ist, dass es im Westen wird, so wie in Russland.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Diskussionen, mit mir zumindest. Und jetzt die Bitte an Sie, gibt es Fragen?
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich komme mit dem Mikro rum. Fangen wir mal.
Nein, ich mache es kurz, Herr Botschafter, trotzdem darf daran erinnern, dass natürlich Lech Walesa und Havel die Initiatoren des Beitritts in die NATO waren, entgegen seinerzeit der USA. Und ganz in diesem Sinne die Frage an Sie. Wir brauchen natürlich trotzdem Zeit, um wehrfähig oder verteidigungsfähig zu werden. Wir werden das ohne die USA nicht schaffen. Eine Binsenweisheit. Und welche Möglichkeit sieht Polen da vielleicht als Vermittler auch im Hinblick auf die gute Partnerschaft, die sie ja noch mit den USA haben, aktiv zu werden? Mit anderen Worten, wir brauchen ja einen Slot des Übergangs, während den uns USA noch schützen wird. Ohne das sind wir zum Abschluss freigegeben.
Eine Frage an dich zunächst, Jan. Gibt es die Chance, Außensicherheits- und Verteidigungspolitik endlich zu vergemeinschaften in dieser Krise, also von der gemeinsamen zu einer gemeinschaftlichen Politik mit anderen Abstimmungsregeln zu kommen? Vielleicht nicht qualifizierte Mehrheit, aber minus eins oder zwei, um die Ungarn im Regen stehen zu lassen. Und die Frage an beide, Minister Beißhänger, ein großes Problem der Sicherheit, der Verteidigungspolitik ist ja die Zersplitterung der europäischen nationalen Rüstungsindustrien. Gibt es Ansätze, dass wir endlich die Exportbestimmungen für Rüstungsgüter aus der EU vereinheitlichen? Können Sie das Thema, Herr Beißhänger, in die Koalitionsverhandlungen einbringen, dass hier liberalisiert wird, was eben bisher nicht zusammenpasst, sodass wir viel zu viel Geld ausgeben für parallele Entwicklungen und Produktionen und keinen europäischen rüstungsindustriellen Komplex schaffen können?
Sie haben natürlich recht auch, dass wir mit USA arbeiten müssen. Und ich habe nie gesagt, dass wir ohne Amerika das schaffen sollen, aber im Fall der Falle mehr Verantwortlichkeiten übernehmen. Und das ist auch das, was vorbildlich der polnische Premierminister formuliert hat, dass 500 Millionen Europäer bitten 300 Millionen Amerikanern, dass sie 30 Millionen Ukrainen vor 130 Millionen Russen verteidigen. Ja? Das sind die Größen, in denen wir sprechen. Also demgemäß der Stärke Europas müssen wir viel mehr Verantwortlichkeiten übernehmen. Aber wir wollen keine Feindlichkeiten mit Amerika. Natürlich müssen wir alles tun, diese Allianz zu behalten. Und wir haben 70 Jahre Erfahrung der Allianz mit Amerika und 2 Monate Erfahrung mit Trump-Administration, mit Trump-Verwaltung. Da ist ein viel stärkerer Boden unter unseren Füßen, als wir das manchmal jetzt unter dem Fluss von Nachrichten sehen.
Ja, vielen Dank. Die Frage ist absolut berechtigt. Man hat es auch gemerkt bei Artilleriesystemen, die die Bundesrepublik Deutschland und Holland an die Ukraine geliefert hat, im gleichen Kaliber, und die Munition war nicht austauschbar untereinander. Also wir sind noch gar nicht bei den 16, 17 verschiedenen Schützenpanzergattungen angekommen, die wir in Europa haben, und der einen, die die USA hat. Natürlich hat das auch was mit der Fähigkeit zum schnellen Aufrüsten zu tun. Allerdings ist das natürlich auch bisher nicht in unserem Interesse gewesen, muss man auch ganz klar sagen, weil es ist ja keine Gefahr, dass Deutschland und Holland morgen einen Krieg gegeneinander anfängt. Also die Gefahr ist, glaube ich, wirklich nicht. Aber das sind natürlich industriepolitische Interessen von jedem Nationalstaat, die wir haben, die wir alle haben. Ich halte es für durchaus nicht nur erstrebenswert, sondern existenziell, dieses System zu homogenisieren. Deshalb sind wir noch weit weg von einer europäischen Armee oder sonst was. Da sind wir noch meilenweit entfernt. Das müssen wir auch nicht morgen haben. Aber diese Homogenisierung brauchen wir. Deshalb ist es sicher auch ein Thema in einer zukünftigen Koalition und in Europa auch. Das ist ganz klar. Und wir nehmen da die Verantwortung wahr, die Bayern auch hat. Ich werde in der Bayerischen Vertretung in Brüssel auch einen Defense-Gipfel demnächst machen mit entsprechenden Unternehmen, privatwirtschaftlicher Natur natürlich auch, aus Bayern, Deutschland und Europa. wo wir auch schauen, wie kommen wir denn zueinander und übereinander, weil wir schaffen es gemeinsam oder scheitern gemeinsam.
Doch schulde ich eine Antwort auf deine erste Frage, Gerhard. Also die Frage zur Vergemeinschaftlichung der Verteidigung. Im Jahre 2011 sind wir an Großbritannien bei diesem Versuch gescheitert. Und jetzt unter Druck der Ereignisse sehe ich es nicht, dass wir so mit Verteidigung anfangen, dass wir mit all den Regeln der Gemeinschaft anfangen. Sollen wir eher mit den Coalition of Willing anfangen und vielleicht erst danach das Vergemeinschaftlichen? Sonst würden wir es nicht schaffen, denn wir müssten mit Einstimmigkeit darüber entscheiden. Und diese Einstimmigkeit kriegen wir heute nicht wegen eines Ungarn oder vielleicht der Slowakei oder vielleicht eines anderen Landes. Also, und wir dürfen nicht weiter warten.
Michael Stöhr, ÖDP, zwei Punkte. Einen erwähnten Ihre Exzellenz bereits. Wir brauchen eine europäische Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Ich gehe einen Schritt weiter. Diese Energieversorgung muss dezentral sein aus militärischen Gründen. Denn keine noch so gute militärische Verteidigung kann jede Rakete abhalten. Und dann sollte es nicht passieren, dass eine einzige Rakete, die ihr Ziel erreicht, eine Infrastruktur flächendeckend stilllegt. Das gelingt mit erneuerbaren Energien bei dezentraler Organisation. Vielleicht wird dann eine Stadt stillgelegt, aber nicht das halbe Land. Der zweite Punkt, wir reden im Moment über Hunderte von Milliarden an Euro Ausgaben für Aufrüstung. Könnten wir darüber nachdenken, dass die Rüstungsindustrie reguliert wird, ähnlich wie Netzmonopole? Das begrenzt die Gewinne von wenigen, schafft Akzeptanz bei vielen und senkt die Kosten für alle.
Eure Exzellenz, ich habe eine Frage an Sie, Herr Botschafter Schembinski. Sie haben den Punkt gemacht, dass die Europäische Union schlecht darin ist, sich selbst zu vermarkten, sich zu promoten. Wen sehen Sie konkret in der Verantwortung und welche konkreten Maßnahmen möchten Sie jetzt in der zweiten Hälfte der polnischen EU-Ratspräsidentschaft in der Hinsicht umsetzen? Dankeschön.
Der Herr Botschafter hat die erste Frage an mich weitergegeben. Vielen Dank dafür. Also, der Gedanke ist ja gar nicht verkehrt, aber ich glaube, was Sie angesprochen haben, ist eine dezentrale Stromversorgung. Die muss deshalb nicht zwingend aus regenerativen Energiequellen kommen. Ich bin sehr für regenerative Energiequellen, sage ich Ihnen auch gleich. Ein Problem, das wir dabei haben, ist, wir brauchen ein Speichermedium, sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Die Netzstabilität ist jetzt schon nicht gewährleistet. Das heißt, um 11 Uhr mittags werden Freiflächen-PV-Anlagen abgeschaltet, wenn die Sonne scheint. Der Strompreis wird massiv negativ. 16 Uhr werden es wieder zugeschaltet. Das heißt, wir brauchen ein Speichermedium. Punkt 1. Und wir brauchen natürlich die Grundlastfähigkeit. Die Grundlastfähigkeit kann ich aber durch Regenerative nur sehr eingeschränkt herstellen. Ist ja auch klar. Es gibt die sogenannte Dunkelflaute. Wasser ist da resilienter, aber auch nicht sicher. Denn auch die Iller der Lech kann zufrieren. Völlig klar, wo die vielen Wasserkraftwerke bei uns beispielsweise liegen. Aber dass die Stromversorgung eine wichtige Rolle spielt, ist ja völlig klar. Nur die Rakete muss ja nicht ins Kraftwerk reinfliegen, ja, oder die Drohne oder was auch immer. Die kann in den Wechselrichter reinfliegen, die kann ins Umspannwerk reinfliegen. Und dann spielt es wiederum gar keine Rolle, ob der Strom vom Kernkraftwerk, von der Freiflächen-PV-Anlage kommt oder sie vorher auf dem Fahrrad getreten haben, dass da Strom reinkommt. Das ist ein Problem. Und wenn da genug getroffen sind, gibt's halt ein Blackout, das auch flächendeckend ist. Also von daher ein Problem. Des Weiteren zur Regulierung von der Verteidigungsindustrie. Ja, das geht, natürlich, klar. Funktioniert bestimmt gut. Sie werden nur bei uns nicht mehr produzieren. Denn warum sollten sie? Die Auftragsbücher wären auch voll, wenn sie für jemand anderes und irgendwo anders produzieren. Von daher bitte ich auch zu bedenken, dass wir die Verteidigungsindustrie, die wir haben, bitte sehr pfleglich behandeln sollten. Nur ohne die Verteidigungsindustrie wird auch die Verteidigung im Zweifel nicht gelingen. Wir haben immer wieder diskutiert und Exzellenz haben es auch angesprochen, wie es sein kann, dass 500 Millionen Europäer 350 Millionen oder 300 Millionen Amerikaner fragen, ob sie einen gegen 140 Millionen Russen verteidigen. Ja, Kriege gewinnt man halt zunächst mit Boots on the ground. Das heißt, man braucht Soldaten. Und Punkt zwei, Kriege werden im Kopf gewonnen. Und ich weiß nicht, ob da die Kriegs- oder Wehrfähigkeit Deutschlands und Europas so gegeben ist, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Wir reden immer über Verteidigungsfähigkeit, indem wir investieren in die Aufrüstung. Deshalb ist noch keine Wehrhaftigkeit gegeben. So ehrlich muss man auch mal sein. Und ich glaube, entschuldigen Sie bitte, aber mit dem Ehrlichmachen beginnt die Verteidigungsfähigkeit. Dankeschön.
Zur Vermarktung der Europäischen Union. Schon mit dem, was seit Jahren passiert, mit den Migrationen, die nach Europa strömen, sehen wir, wie Europa von außen her gesehen wird. Also als wirklich ein gelobtes Land in dem Sinne. Also das ist etwas, was wir manchmal vergessen. Diese Vermarktung von Europa nach außen passiert auch durch die Erweiterungspolitik Europas, mit der wir Glaubwürdigkeit gewinnen können. Also Westbalkan-Versäumnisse der letzten Jahrzehnten sollen nachgeholt werden. In diesem Bereich haben wir sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren als Europäische Union wegen Nichthandelns. Zu viel orientieren wir uns auf die Kosten des Handelns. Aber wir vergessen, dass Nichthandeln auch Kosten einzieht. Und dieses Nichthandels bezahlen wir jetzt auch in der Ukraine wie auch im Westbalkan. Da müssen wir aus dem lernen. Es ist anders, Europa in Europa zu vermarkten. Die beste Antwort wäre, Europa durch wirtschaftlichen Wachstum zu vermarkten. In Polen gelingt es noch und wir haben eine 80-prozentige Unterstützung für Europa in Polen. Da wir seit unserem Beitritt mit Ausnahme eines Jahres der Pandemie 2020 ständig Wachstum hatten. Im letzten Jahr ungefähr 3%. Und da sehen unsere Mitbürger, dass es sich lohnt, in Europa zu sein. Also das Beste wäre, wenn Europa wirksam ist. Das wäre die beste Methode, Europa zu vermarkten.
Ja, Eure Exzellenz, ja, Herr Beiswenger, wir haben uns heute schon mal gesehen. Ich würde mich fragen, Sie hatten schon betont, dass wir in der Zukunft und jetzt auch mit der USA kooperieren müssen. Anhand der Handlungen der Trump-Administration, wie vertrauenswürdig ist die USA als zukünftiger Partner Europas? Sinkt die Vertrauenswürdigkeit kann man sich noch auf die USA in der Zukunft verlassen?
Vielen Dank. Es geht ja bei der Veranstaltung immerhin um die polnische EU-Präsidentschaft. Deshalb meine Frage an Herrn Botschafter. Welche konkreten Ziele will Polen auf der EU-Ebene zur Steigerung der europäischen Sicherheit durchsetzen? Vielen Dank.
Also zu den beiden Fragen. Also die erste habe ich schon teilweise vorher beantwortet, mit der Frage der Beziehungen mit Amerika. Haben wir Erfahrung aus den 70er, aus der ganzen Nachkriegsgeschichte und war Amerika immer Befürworter europäischer Integration? Kann ich das mit einer ganz kleinen persönlichen Anekdote hier schildern? Ich war EU-Botschafter in Kiew und im Jahre 2013 ist der neue amerikanische Botschafter nach Kiew gekommen. Und er wollte mich unbedingt am ersten Tag seiner Amtszeit sehen, um mir zu sagen, dass er mit einer einzigen Weisung nach Kiew geschickt wurde, uns in allem, was wir tun, zu unterstützen. Das ist etwas, was über die Jahre dauerte. Also wir müssen jetzt kurz abwarten, diese bismarckische strategische Geduld ansetzen und abwarten, was daraus kommt und die Situation nicht schlechter machen, dass wir über jedes Stück springen wollen. Dann jetzt abwarten und müssen wir sehen, dass Amerika es auch einsieht, inwieweit diese Allianz mit Europa für Amerika günstig ist. Zu den Zielen. Diese Ziele, die wir uns setzen, sind mit den Zielen der Europäischen Kommission auch verbunden. Heute wurde das Weißbuch zur europäischen Verteidigung vorgelegt und da werden wir die Debatten zu diesem Weißbuch jetzt einleiten. Wir führen auch Gespräche immer innerhalb des Rates der Europäischen Union zur Beschaffungsakten, zur Exporte von den Dual-Use-Produkten aus Europa, aber auch zum Schutz der kritischen Technologien, dass diese Technologien nicht aus Europa abfließen. Also das sind diese Arbeit ist an vielen Stufen geführt, in Bezug auf die Zuständigkeiten den verschiedenen sektorialen Räten. Und diese Arbeit geht schon voran. Und ein der größten unseren Anliegen ist es, im Mai zur Unterzeichnung eines neuen Abkommens zwischen der Europäischen Union und Großbritannien auch in den Sicherheitsfragen zu führen. Es ist vorgesehen, dass im Mai ein neuen Vertrag zwischen EU und Großbritannien zu diesen Fragen unterzeichnet wird. Großbritannien hat in diesem Bereich für Europa eine sehr große Bedeutung und da wollen wir auch daran helfen.
Vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich was, was ich im Moment viele Menschen die Frage stellen, ist Amerika noch unser verlässlicher Partner? Und auch ich kann es nicht beantworten. Wovor ich warnen würde, ist den Kontakt zur USA in irgendeiner Weise einzuschränken, geschweige denn abzubrechen. Ich halte es für extrem wichtig, den Kontakt nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auszubauen. Es liegt eine große Gefahr in diesem Bild von Staaten, das wir auch vielleicht teilweise hier im Raum haben. Denn vorhin habe ich auch gehört, ja, wie gehen wir dann mit Ländern wie Ungarn und der Slowakei um? Es geht auch nicht darum, dass wir diese Länder ausschließen, weil sie gerade Regierungen haben, die vielleicht nicht in jedem Punkt mit uns übereinstimmen. Es geht auch darum, dass wir sie versuchen, wieder auf unsere Ebene zu ziehen und auch zum Freund dessen, was die europäische Politik ausmacht, nämlich demokratische, freiheitliche Friedenspolitik zu ziehen. Darum geht es mir. Und deshalb unter dem Aspekt, meine ich auch, brauchen wir eine massive Schamoffensive auch Richtung USA, weil wir es uns gar nicht leisten können, uns zu isolieren in der Welt. Wir müssen eher ausstrahlen in die Welt hinaus und müssen zeigen, dass wir Europa es besser kann, wie andere es uns vormachen. Und ich glaube, wir werden viele, viele Partner da finden. Vielen Dank.
Ich denke, das war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort von Minister Beißfinger. Vielen Dank. Dann übergebe ich nochmal an euch beiden für die Abschlussdankesworte.
Ja. Dankeschön auch von unserer Seite an Sie beiden. Unseren herzlichen Dank, Herr Minsky. Herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Herr Beißfinger, herzlichen Dank, dass Sie so früh aufgestanden sind, um aus Berlin hier zu uns zu kommen. Gleichzeitig möchte ich auch der Bauindustrie danken, sowohl das Zentrum für angewandte Politikforschung als auch die Europa-Union sind auf Zuwendung, auf Spenden, auf Mithilfe von anderen Organisationen angewiesen. Und ich freue mich zu sagen, dass die Bauindustrie uns diesen herrlichen Raum, den wir das erste Mal benutzen dürfen, zur Verfügung gestellt hat. Also einen herzlichen Dank an die Bauindustrie dafür. Danken möchte ich auch allen Partnern, die es ermöglicht haben, dass so viele von Ihnen heute hier sind, sowohl von der Europäischen Vertretung der Europäischen Kommission als von der Vertretung des Europäischen Parlaments als auch von der Europäischen Akademie Bayern und von den jungen europäischen Föderalisten sind Einladung rausgegangen. Offensichtlich war das Interesse sehr groß und dafür möchte ich Ihnen danken, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich möchte auch als weiteres dem polnischen Generalkonsul danken, dass er uns heute einige Häppchen zur Verfügung stellt. die wir jetzt im Anschluss genießen können. Also er macht den Empfang oder hat uns den Empfang gespendet. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch von unserer Seite für diese nette Geste Ihrerseits.
Ich schließe mich an. Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben es vorgemacht, Herr Botschafter, Ihre Exzellenz, Herr Minister, mit Moderation versehen. Wir sind viele und wir sind sehr unterschiedliche Leute und wir haben Ihre Zurufe verstanden. Wir haben verstanden, Sicherheit Europa, das ist ein Imperativ an uns alle, nachzudenken, wie wir handeln können. Und der bayerische Weg ist da, finde ich, sehr sympathisch, nämlich zusammenzuarbeiten und Austausch zu pflegen. Und insofern ist auch dank des Generalkonsuls und Konsulats und auch des Konsuls und der Europa-Union dieser neue Aufbruch, dieser Aufschwung hier für die bayerisch-polnische Freundschaft entstanden und bleibt hoffentlich im Schwunge. Ich denke, was ich mir notiert habe, Mut Europa, das finde ich sehr, sehr sympathisch zur Zusammenarbeit, zum Austausch, zum Miteinander nachdenken, vielleicht auch zum Streiten, aber im guten Sinne, all das brauchen wir. Ich will es nicht verlängern, sondern auch unsererseits als Zentrum für angewandte Politikforschung allen Danke sagen, den unterschiedlichsten Leuten, die gekommen sind und die jetzt mit ihrem Dasein hoffentlich beweisen, dass wir auch gemeinsam Zuversicht haben und nicht nur dazu ein Gläschen Wein brauchen, sondern auch ein gutes Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich trage mich gerne in diese Reihe von Dankesworten an, denn ich denke, alles Substanzielle ist schon gesagt worden. Aber vor allen Dingen danke ich den beiden Rednern, die heute, denke ich, Polen und Polens Europapolitik und Bayerns Europapolitik sehr schön in einen Einklang gebracht haben und es auch uns erklärten. Vor allen Dingen danke ich aber den Mitveranstaltern oder Hauptveranstaltern der Europa-Union Bayern e.V. auf allen Ebenen, Stadt, Bezirk, Freistaat Bayern. Ich will gleich sagen, Europa-Union Deutschland kenne ich, seit ich das erste Mal in München 2000 als frisch gebackener Leiter der damaligen Handelsabteilung des Generalkonsulates eingeschneit bin. Und ich blicke jetzt tief in die Augen meines Freundes, den ich seit eben 25 Jahren kenne, Stavros Konstantinidis. Stavros, ich danke dir, dass du mich auf die Europa-Union Deutschland gebracht hast. Denn man sieht, die Beziehung dauert jetzt ein Vierteljahrhundert. Und das ist auch gut so. Ich danke sehr dem Zentrum für angewandte Politikforschung. Ich danke dir, liebe Eva, die du eigentlich das alles eingefädelt hast. Ich weiß nicht, wie du Herrn Minister dazu gebracht hast, dass er außer der Kabinettssitzung nochmal sich das heute Abend antut. Aber offensichtlich habt ihr das gemeinsam erreicht. Wem ich auch sehr zu danken habe von denjenigen, die die Veranstaltung von Anfang an unterstützt haben. Und ich danke sehr meinen beiden Freunden Wolfgang Büchel und Udo Buchs vom Verbindungsbüro des Europaparlamentes und der Vertretung der Europäischen Kommission in München. Das war ihr gedanklicher Beitrag, dass diese Veranstaltung stattfindet, war mir persönlich sehr wichtig. Ich danke Europe Direct München. Ich danke sehr der Europäischen Akademie Bayern, mit der ich vor kurzem auch eine andere Veranstaltung durchziehen durfte. Es ist wirklich eine Freude, hier in Bayern über Europa zu sprechen, weil Europa hier kein leeres Wort ist. Es ist keine Losung. Es ist etwas, was gelebt wird. Und Ihre zahlreiche Anwesenheit heute Abend hat das, denke ich, sehr gut illustriert. Ich danke allen, die hier Zeit dafür gefunden haben, nicht zuletzt, aber auch all denen, die die heutige Diskussion mitgestaltet haben. Herzlichen Dank für die Moderation. Und ja, wie das schon Walter Brinkmann gesagt hat, wir gehen gleich, um die Gespräche im vertrauten Kreise fortzusetzen. Ich freue mich umso mehr, dass wir wieder ein Catering-Service mit polnischen Wurzeln beauftragt haben, ansässig in Dachau. Nehmen Sie sich die Visitenkarten, bestellen Sie, genießen Sie das, was heute Abend da Ihnen angeboten wird. Weine kommen aber nicht aus Polen, diesmal ausnahmsweise, was sich aber auch in der Zukunft sicherlich ändern wird. Herzlichen Dank, schönen Abend, nochmal meine Verneigung und die magischsten die magischsten Worte einer jeden Veranstaltung, das Buffet ist eröffnet.